Grundlage für die Predigt ist heute die Lesung, die wir schon gehört haben aus dem Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 12, wo Paulus schreibt, kurz zusammengefasst, dass wir uns einander nichts als Liebe schuldig sind, dass wir die finsteren Werke, die Werke der Finsternis ablegen sollen und die Waffen des Lichts anlegen. Und zu diesen drei Gedanken will ich euch morgen zu euch sprechen. Liebe lernen, Finsternis ablegen und die Lichtwaffen anlegen. Fangen wir mit der Liebe an. Das ist gut am ersten Advent, dass wir damit reinstarten. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die, würde ich sagen, immer noch von dem christlichen Erbe geprägt sind. Wenn wir unsere ganze Verfassung anschauen, bis in kleinste Entscheidungen, die 10 Gebote haben immer noch Relevanz. Und sie sind ein guter Regelkatalog für das Zusammenleben. Wir machen mit den Konfis in der Konfizeit zum Thema 10 Gebote immer ein Experiment. Wir lassen sie einen ausgedachten Text lesen über eine fiktive Stadt, die möglicherweise Wolkenstein heißen könnte. Und dort ist Chaos ausgebrochen, weil die Leute gesagt haben, sie haben es einfach satt, irgendwelche Regeln zu befolgen, weil das anstrengend ist. Müssen sich alle dran halten. Ob das so ganz fern von unserer Gesellschaft ist, ich bin mir gar nicht so unsicher. Und dann wird aber in dieser Stadt eben weggenommen, was gestohlen, man kann auf der Straße nicht mehr langfahren und dann trifft es einen selber und dann ist das irgendwie gar nicht gut, dass es keine Regeln mehr gibt und dann ist die Aufgabe, dass die Konfis anhand von 10 Regeln das Ganze mal wieder ordnen sollen. Und da kommt man ja automatisch zu den 10 Geboten. Paulus nennt einige Gebote in der Zusammenfassung, wo er sagt, das ist uns von Gott gegeben, du sollst nicht Ehe brechen, nennt er zum Beispiel. Es ist gut, dass jeder Mann nur eine Frau hat und jede Frau nur einen Mann. Das hilft zum Leben, weil darin in so einer Ehe Kinder aufwachsen können, die Partnersexualität in einer guten Weise ausleben kann. Man kann füreinander sorgen, auch wenn es schwierig wird, wenn Krankheiten da sind. Man kann für den Partner sorgen, wenn er alt ist, oder für die Eltern und Schwiegereltern, wenn sie gebrechlich werden. Paulus nennt, du sollst nicht töten. Tu niemandem etwas an, auch nicht deinem eigenen Leben. Das ist wichtig zu betonen in unseren Tagen. Nimm keinen etwas weg. Und dann sagt Paulus aber auch, wir sollen nicht neidisch sein auf andere, was andere haben, was sie besser können, wo es ihnen besser geht. Und dann sagt er, und eigentlich ist all das, was in den 10 Geboten steht, zusammengefasst, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn wer liebt, der tut dem anderen nichts Böses. Er fördert das Leben. Jetzt ist es mit dem Geboten und vor allen Dingen auch mit dem Gesetz immer so eine Sache. Es kommt jetzt darauf an, auch welche eigene Biografie du mit Regelwerken hast, aus welcher Familie, familiären Prägung du kommst. Ich denke, das ist immer das Prägendste. Kommst du aus einer Familie, meistens sind es auch die frommen Familien, die stark von Verboten geprägt sind. Aus einer guten Motivation heraus, das zu tun, was Gott sagt. Aber eben auch Kinder aus diesen Familien kennen diesen Satz, das machen wir nicht. Bei uns gibt es das nicht. Und dann gibt es so die Kataloge, die in der Familie gelten, welche Filme geguckt werden oder nicht, welche Dinge zur Partnerschaft zählen. Und das hat immer, das ist natürlich eine gute Absicht, das ist an sich etwas Gutes. Das kann immer zur Gesetzlichkeit führen, zu einer Angst, dass ich irgendwas im Leben falsch mache. Wenn ich das jetzt wieder nicht richtig mache, das kann tief prägen. Und das kann auch meine Gottesbeziehung auch dahin prägen, zu diesem Gedanken, wenn ich jetzt was falsch mache, Gott mich dann noch lieb? Gesetzlichkeit. Es gibt aber auch eine andere Seite der Kultur, die würde ich mal als sehr freiheitlich beschreiben. Auch da Familien, die sagen, bei uns gibt es vielleicht auch hin und wieder Regeln, aber definitiv weniger. Da ist vielleicht so das alles in dem, die Erziehung, die Prägung in dem Satz zusammengefasst. Tue, was du willst, und sobald du niemanden oder solange du niemanden dabei verletzt, ist es okay. Und das ist oft dann geprägt von, ich bringe auch immer mein Ding durch, ist wenig durch Regeln begrenzt. Das Gesetz Gottes, sagt Paulus, zielt auf die Liebe ab. Und er sagt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Weil bei Liebe das Nachrechnen und das Aufrechnen aufhört. Es gibt ja Menschen, die anderen Geschenke machen und dann so ein Buch haben, wo die sich aufschreiben, wie viel sie verschenkt haben. Und dann dahinter schreiben, waren es 10 Euro, 15 Euro. Manche nutzen das, um zu wissen, mit wem man so Geschenke weitergibt. Aber manchmal ist auch dann der Gedanke dahinter, das müssen die mir dann auch zurückschenken. Und das geht auf manchen Dörfern über Generationen hinweg. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Jesus streicht mit seiner Liebe dieses Aufrechnen, diese Gesetzlichkeit, aber auch die Gesetzlosigkeit durch. Stell dir so ein Buch vor, wo jemand mitschreibt, wenn du was falsch machst. Also wirklich alles, wo du je versagt hast. Stell dir alleine bei dem Gedanken, du sollst nicht Ehe brechen vor. Jeden Gedanken, den du als Mann an eine andere Frau, die nicht deine ist, verschwendest, bei der Frau andersrum an den Mann, steht alles in diesem Buch drin. Weil wir nur bei ihm Gebot. So, jetzt stell dir das mal für alle Gebote vor. Jedes Mal, wenn du sagst, ach, der hat es viel besser als ich. Wenn ich nur so ein Leben hätte wie der. Und so weiter. Und Jesus ist gekommen, stirbt aus Liebe am Kreuz und zerreißt dieses Schuldenbuch, wo zu Recht all der Mist drinsteht, den wir verbrochen, verzapft haben. In der Bibel heißt es, Jesus hat den Schuldschein zerrissen. Bei mir ist es eher ein Buch, vielleicht bei dir auch. Und Paulus sagt, und die Liebe erfüllt das ganze Gesetz und Jesus hört auf und vorzurechnen. Es gibt einen Roman von Victor Hugo, Les Misérables. Da gibt es eine bekannte Szene in diesem Roman, ist aus dem 19. Jahrhundert, geht es um zwei Personen. Es geht um einen Sträfling, jetzt bin ich des Französischen nicht so mächtig, Valjean würde ich es nennen, wenn Leute Französisch kennen, ihr könnt mir das am Ausgang sagen, wie der wirklich heißt. Und daneben gibt es einen Bischof, Myriel. Und dieser Bischof nimmt diesen Sträfling bei sich auf, gewährt ihm Obdach. Der darf bei dem wohnen und leben. Und der Sträfling, naja, er ist es gewohnt, er muss immer gucken, wie er über die Runden kommt. Jener Sträfling nimmt das Silberbesteck des Bischofs mit und haut ab. Wie das im Leben so ist, der wird natürlich gefasst, dieser Sträfling. Und der Bischof macht Folgendes, er schützt ihn. Denn er sagt, ich habe dem das Silberbesteck geschenkt, braucht ihn gar nicht zu verhaften. Ich hatte mich schon gewundert, warum er die Leuchter zurückgelassen hatte. Die Reaktion des Bischofs Myriel verändert diesen Sträfling für immer, weil er Liebe erlebt hat. Liebe, die aufhört aufzurechnen und es verändert sein Herz. Das ist immer so bei Liebe und bei Großzügigkeit. Da wird jedes Herz verändert, noch, und wenn es noch so hart ist. Und Christus ist voller Liebe. Er ist der, der uns liebt. Und Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 10, Christus ist das Ziel oder das Ende des Gesetzes, kann man es übersetzen. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Das gilt denen, die dem König Jesus glauben. Und wer so glaubt, der lernt zu lieben. Das bewahrt vor Gesetzlichkeit, mit dem Aufrechnen mit anderen Menschen zu Gott hin. Aber es befreit auch vor Gesetzlosigkeit, weil das Gesetz ist ja gut. Es zielt darauf hin, Liebe zu lernen. Liebe lernen. Dann sagt der Apostel Paulus ein zweites, legt ab die Werke der Finsternis. Es gehört dazu, dass wir vor Gott die finsteren Werke ablegen, auch wenn gilt, wir können das ganze Gesetz natürlich nicht erfüllen. Es braucht so eine Kapitulation, auch immer wieder neu vor Gott zu sagen, ich schaffe es nicht, Gutes zu tun. Es gibt einfach Dinge in meinem Leben, die bekomme ich nicht hin. Und darin lernen wir das Evangelium immer neu kennen, nicht nur einmalig, sondern Tag für Tag, Woche für Woche wieder. Jesus verachtet mich nicht, er schickt mich nicht weg, sondern er liebt mich, er allein. Und manchmal brauchen wir so eine Schulderfahrung, damit wir die tiefe Liebe von Christus erkennen. Dem Kirchenvater Augustinus ist es so gegangen, das war so ein Lebemann. Also der wirklich das Leben genossen hat, der hat auch gerne mal im Nachbarsgarten geklaut. Und irgendwann kommt er aber an den Punkt in seinem Leben, wo er sagt, ich war krank und ich quälte mich, indem ich mich härter anklagte als je. Ich wand mich in meinen Fesseln, ich wälzte mich, ich lief hinaus in den Garten und stöhnte, all meine Gebeine waren wie zermalmt von der Plage meiner Seele. Und dann sagte er, endlich sagte ich zu mir selbst, wohlan, nun soll es geschehen. Das ist manchmal so ein Sündenkampf in uns, den Augustinus erlebt, wo er merkt, irgendwie, ich bin nicht richtig. Und dann beschreibt er, dass er eine Stimme hört. Und die Stimme redet zu Augustinus und sagt, was stehst du da, auf dich selbst vertrauend und stehst doch nicht fest. Wirf dich auf ihn, fürchte dich nicht. Wirf dich mit vollem Vertrauen ihm in die Arme. Er wird dich aufnehmen und heilen. Sei taub gegen deine unreinen Glieder auf Erden, auf dass sie absterben. Augustinus sagt, es war die Stimme Gottes, die zu ihm in diesem Garten geredet hat. Er fängt an zu kämpfen und zu weinen. Und dann kommt die nächste Stimme, die ihn daran erinnert, du hast eine Bibel bei dir, nimm und lies. Nimm und lies. Und da fängt Augustinus an, die Bibel zu nehmen, zu öffnen. Und dann liest er Römer 13, das was heute Predigttext ist. Und dann nach dem, was wir heute als Lesung gehört haben, kommt Vers 13 und 14. Und falls ich je gefragt habe, welche Bibelstellen in der Bibel können den Menschen zum Glauben führen, ich biete dir mal eine an. Dort steht, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Treibt nicht Fürsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. Das liest Augustinus und er sagte, mehr bedurfte ich nicht. Plötzlich kam ein Licht des Friedens über mich. Mein Herz und meine Dunkelheit, mein Zweifel war weg und ich fand Frieden in Gott. Augustinus lernt, ich lege die Finsternis ab. In meinem Herzen ist es nicht gut. Das ist nur 1500 Jahre her, aber es gibt Dinge, da ändert sich das menschliche Herz nicht bis heute. Sie bleibt bedürftig. Und Christsein heißt eben, dass wir unser überschweres Reisegepäck, was auf unserer Seele liegt, ablegen können. Das macht unser Herz viel zu schwer. Deswegen sagt Paulus, legt ab die Werke der Finsternis. Und das ist jede Form von Sünde. Brich damit. Und das kannst du tun, indem du Jesus sagst, Herr, also konkret es benennst, entweder allein im Gebet zu Jesus sagst, Herr, hier habe ich versagt, bitte vergib mir. Oder wenn du merkst, es ist zu viel, manchmal hilft auch ein persönliches Gebet zu Jesus, dann geh zu jemandem, geh in die Beichte, sprich das aus und lass dir die Vergebung im Namen von Jesus zusprechen. Das wird dein Herz freimachen. Legt ab die Werke der Finsternis, und ich komme zum dritten und letzten, und legt an die Waffen des Lichtes. Da redet jetzt Paulus gar nicht so ganz friedlich, adventlich, wo man so sagt, eigentlich ein bisschen Räucher mal, Schwibbogen anmachen, sondern er redet von Waffen des Lichtes. Waffen bedeutet immer auch Kampf. Glaube ist und bleibt umkämpft, angefochten. Glaube, das ist nicht so ein Besitz, den wir in der Tasche haben, wo man sagt, ich habe mich vor 20 Jahren mal bekehrt, so wie der Augustinus, und dann bin ich durch. Das bleibt manchmal anstrengend. Deswegen brauchen wir Waffen des Lichtes. Das Schöne ist, wenn wir Dinge durchkämpfen müssen, wächst der Glaube aber auch. Er wird gefestigt, er wird gestärkt. Du sollst auch kein Babychrist bleiben. Du sollst vorangehen und wachsen. Nicht, dass du mit 80 und 90 noch im Sterbebett liegst und sagst, naja, das mit dem Jesus so ganz genau weiß ich es nicht. Du solltest wissen, wie du in die Ewigkeit kommst. Und da gilt gerade auch das, was wir Christen üben müssen, mit anderen Waffen zu kämpfen. Nicht unseren Gegnern, die uns manchmal über den Weg geschickt werden, mit den gleichen Waffen zurückzuschmähen. Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Ganz einfach so, wie Simba zu Scar im König der Löwen sagt, ich bin nicht wie du. Ganz am Ende der letzten Szene, als Simba wieder zurück ist aus der Verbannung, mit Scar kämpfen muss um den Felsen, den Königsfelsen dort. Scar ist eigentlich schon besiegt. Und Simba verzichtet auf Rache und lässt ihn am Leben. Es ist die Liebe, die aufhört aufzurechnen und nicht Gleiches mit Gleichem vergilt. Und ich glaube, es ist auch die Liebe, die das Herz eines Menschen überwindet. Waffen des Lichts heißt aber auch, dass ich bei der größten Liebesquelle dieser Welt mir immer wieder meine Ration an Liebe abhole. Sonst laufen wir leer. Da geht unser Tank aus. Manche Christen, die rennen von einer Veranstaltung zur nächsten, bei dem Konzert, und da bin ich auch noch dabei, das ist schön und gut. Aber verpasse nicht, dass du dich von Jesus immer wieder lieben lässt. Das brauchst du. Vom Evangelium her zu leben bedeutet, dass ich lerne, dass Beten und Lesen in der Bibel meinen Glauben aufrichtet. Das passiert auch nicht so einfach, da brauchen wir Übung drin. Da brauchen wir auch Geschwister, wo ich das lerne, wie ich mit den Bibel lese. Dass nicht immer nur der Pfarrer mir aus der Bibel vorliest und dann sagt, ah, so ist Risch. Sondern dass ich für mich lerne, mit Christus in Verbindung zu leben. Ich hatte diese Woche ein Treffen mit verschiedenen Leuten und da waren auch Pfarrer dabei. Da fragte mich einer, der Pfarrer, wie geht's dir denn und wofür könnte ich denn für dein Leben beten? Ich fand das eine tolle Frage. Einfach jemand, der mich anquatscht und der fragt, wie geht's denn dir gerade? Kann ich für irgendeine Sache beten? Mir fielen da sofort meine ganzen Schmerzen an Zähnen und Rücken ein. Da habe ich ihm gesagt, er lacht. Ich war diese Woche zweimal beim Zahnarzt. Der hat mich schon gefragt, ob ich gerne zu Gast bin. Da habe ich ihm gesagt, ich komme schon gern zu Ihnen, aber nicht freiwillig. Und dann hat er sich da einfach hingesetzt, Haufen Leute drumherum und hat für mich gebetet. Waffen des Lichts, davon haben wir eine Menge. Wir benutzen die oft nicht. Ich werde heute in der Fürbitte für Tansania beten, für unsere Geschwister dort, die haben schwierige Parlamentswahlen gehabt. Ich will für die Christen in Nigeria beten, die verfolgt werden. Gebet hat Kraft. Vergesst es nicht. Und das Schönste ist, und ich komme zum Schluss, dass das Licht die Finsternis vertreibt. Und ich genieße das. Ich gehe mit meinen Kindern jetzt ganz oft spazieren, haben schon gefreut, wenn wir jetzt spazieren gehen in den ganzen Häusern, es brennt Licht, überall. Manchmal 20 Schwibbögen im Haus, manchmal sind es 3. Aber überall ist Licht. Und alles kommt von Jesus her, weil die Leute Licht anzünden, dass endlich die November-Dunkelheit vergeht. Und es weist auf Jesus hin. Und bis zum 2. Februar, dann ist Lichtmess, bis dahin dürfen die Lichter brennen. Je länger, desto besser, desto mehr könnt ihr auf Jesus hinweisen. Paulus sagt uns, wir sollen nichts als Liebe schuldig bleiben, sondern die Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anlegen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen.